Wer versucht, die heutigen kriegerischen Auseinandersetzungen vor allem in Afrika zu verstehen, unterliegt oftmals der Tendenz, die sogenannte Schuld, zum Beispiel auch am Völkermord, den früheren Kolonialherren zu unterschieben. Richtig daran ist, dass seinerzeit einige Grundlagen für ernste Konflikte geschaffen wurden. Doch gilt die Schuldzuweisung nicht mehr unbegrenzt, denn inzwischen haben die ehemaligen Kolonialstaaten auch etwas Zeit gehabt, sich zu emanzipieren. Im Sudan hat das, so sieht es Ulf Terlinden vom Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn, nicht geklappt. Aber woher kommt denn der dortige aktuelle Konflikt? Das fragte ich ihn vor der Sendung.
Das Land ist in viele Parzellen verfallen, die von wechselnden Machthabern kontrolliert werden, teilweise sind das wirklich Warlords im klassischen Sinne, teilweise sind das neu entstandene lokale Verwaltungen, teilweise sind es auch einfach nur einflussreiche Geschäftsleute, die mit einer eigenen Miliz diese Gebiete kontrollieren.
Gibt es denn überhaupt irgendein Zeichen, dass man sagen könnte, das wird sich in absehbarer Zeit mal zu einem, sagen wir einfach mal, etwas friedlicherem geografischen Gebiet entwickeln? Denn es gibt ja schon wieder Drohungen von eritreanischer Seite aus, dass die sagen, wir könnten auch genauso gut mal eben nach Somalia einmarschieren.
Also dazu muss man sagen, dass es ja in manchen Landesteilen durchaus zu einer Einigung und zu einer Befriedung gekommen ist. Also Somaliland, der ehemalig britische Teil Somalias, hat seit 1991 die Unabhängigkeit ausgerufen, eine eigene Regierung wieder aufgebaut, sich eine Verfassung gegeben, Parlamentswahlen gehabt und vieles mehr. Dieser Landesteil ist im Grunde genommen auf dem richtigen Weg und hat seit mehr als 10 Jahren keine Kämpfe mehr erlebt. Weshalb das in anderen Teilen Somalias nicht funktioniert, ist auf eine ganze Menge von Faktoren zurückzuführen. Dazu gehört unter anderem die Tatsache, dass traditionelle Strukturen, also sprich die Kleinältesten, nicht über den Einfluss verfügen, wie sie es hier tun, was auch daran liegt, dass Warlords, also kriegsökonomische Strukturen, über relativ gute und unabhängige Einnahmequellen verfügen und damit abgekoppelt von den Clanstrukturen agieren können und sich davon unabhängig im Land breit machen konnten. Als dritter Faktor kommt hinzu, dass der Einfluss benachbarter Staaten, Äthiopien, Eritrea, aber auch andere, nicht zu unterschätzen ist. Berühmt geworden dieses Jahr sind vor allem die Amerikaner mit ihren Zahlungen von mehreren Millionen Dollar an die Warlords in Mogadischu, mit denen sie versucht haben, den Einfluss von islamistischen Gruppen zurückzudrängen. Das ist grandios gescheitert. Letztendlich haben sie damit die größte Mobilisierungsmöglichkeit für die Islamisten geschaffen, als Gegenfolie dazu. Und die Millionen, die nach Mogadischu geflossen sind, sind in der Zeit davor also unmittelbar in Waffen umgesetzt worden und haben diesen Krieg weiter angeheizt und fortgesetzt.
Kann man denn davon ausgehen, dass dieses eigentlich nicht existierende Staatsgebiet Somalia schon fast wieder der Grund dafür ist, dass es keine Ruhe in diesem Gebilde geben kann?
Zu den Besonderheiten eines komplett zerfallenen Staates muss man eigentlich mehrere Punkte einfügen. Zum einen bedeutet es, dass jeder Versuch, diesen Konflikt zu schlichten, immer unmittelbar damit verbunden werden muss, ein neues Staatsgebilde zu errichten, eine neue Zentralregierung, was 2 gigantische Aufgaben auf einmal sind. Zum Zweiten ist es so, dass das internationale Staatensystem im Grunde so gestrickt ist, dass es die Ressource Souveränität, also die Anerkennung eines Staates, relativ großzügig an ehemals anerkannte Staatsgebilde verleiht. Das heißt, am Beispiel Somalia kann man erkennen, der neuen Übergangsregierung dort ist diese Souveränität im Prinzip in den Rachen geworfen worden, bevor sie irgendwelche Leistungen auch nur vor Ort hat erbringen können. Also sie war noch nicht mal im eigenen Land ansässig zu dem Zeitpunkt. Während man feststellen kann, dass in Somaliland die Tatsache, dass es hier keinen anerkannten Staat gibt, eher förderlich gewesen ist. Somaliland strebt nach Unabhängigkeit und das Bemühen, diese Anerkennung zu bekommen, führt dazu, dass man sich um relativ geordnete Verhältnisse im eigenen Land, also Good Governance im weitesten Sinne, kümmert.
Wird Somaliland von bestimmten Ländern gefördert, um diesen Status weiter aufrechtzuerhalten?
Man kann sagen, dass es zwischen Somaliland und Äthiopien eine Sicherheitskooperation gibt, auch eine ökonomische Kooperation. Gleichzeitig gibt es auf diplomatischer Ebene ein gewisses Maß an Austausch mit Großbritannien. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, dass die Leistungen der hiesigen Regierung und die Errungenschaften in diesem Landesteil von der internationalen Gemeinschaft gnadenlos vernachlässigt werden. Es gibt Kooperationen und Gespräche auf ganz kleiner Flamme, aber der Anreiz, durch ein gutes Verhalten hier internationale Anerkennung anzustreben, der schwindet nach 15 Jahren, die dieses Land bis jetzt zwar funktioniert hat, aber nicht anerkannt worden ist.
Nun gibt es ja Beobachter, die hauptsächlich aus dem angelsächsischen Raum kommen und die sagen, Somalia könnte zu einer neuen Keimzelle islamistischer Fundamentalisten werden. Sehen Sie das auch?
Das Szenario, was jetzt in der Hauptstadt Mogadischu entstanden ist, im Wesentlichen auf das Konto der Amerikaner und ihrer wirklich plumpen Vorgehensweise zu Beginn dieses Jahres zurückzuführen. Man hat ganz gezielt an die oberste Stelle den Versuch gesetzt, Rückzugsräume für vermeintliche Terrorgruppen zu verhindern. Und dadurch, dass man das auf dieser schmalen, mit diesem schmalen Ansatz getan hat, hat man genau diese Rückzugsmöglichkeiten geschaffen. Das sind also sozusagen die Gegner der Islamisten, sind entwaffnet worden von einer von der breiten Bevölkerung getragenen Bewegung, die einfach Ausbeutung und ja das kriegerische Vorgehen der Warlords nach 15 Jahren absolut satt hatten. Jetzt muss man sich die Situation aber genau angucken, die entstanden ist. Die Courts, die Scharia-Gerichte, die Mogadischu und auch das Umfeld kontrollieren, sind eine relativ lockere Allianz mit einer gewissen Dominanz eines Unterclans der Hawiye bis jetzt. Das heißt, das ist keine Bewegung, deren Fortbestehen, deren Zusammenhalt, deren Expansion man jetzt als garantiert annehmen könnte. Zum Zweiten ist es intern eine Bewegung, die aus durchaus moderaten Elementen mit Anknüpfungsmöglichkeiten für westliche Staaten bestehen und zum anderen natürlich aus radikalen Elementen, die es entsprechend zu isolieren gelte. Und man sollte sie beide nicht miteinander in einen Topf werfen. Ganz wichtig, und das ist die Bottomline wirklich in der ganzen Auseinandersetzung, diese Bewegung ist die erste im Süden Somalias seit 15 Jahren, die überhaupt etwas für die Menschen in diesem Gebiet tut. Das heißt, die für öffentliche Sicherheit sorgt. Wichtig ist, diese Bewegung hat zum ersten Mal in mehr als 15 Jahren auch Dienstleistungen für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Das heißt, in erster Stelle öffentliche Sicherheit. Die Straßenblockaden in der Hauptstadt sind beseitigt worden. Es gibt in einem gewissen Umfang auch soziale Dienstleistungen. Und man darf jetzt auf gar keinen Fall den Fehler machen, diese Bewegung mit, Osama bin Laden, platt gesagt, in einen Topf zu werfen. Sondern es ist wichtig, dass von westlicher Seite die Anknüpfungsmöglichkeiten identifiziert und konsequent genutzt werden. Das ist zum Teil auch im Gange.
Das war Ulf Terlinden aus Somaliland, dem friedlichen ehemaligen Teil des zerrütteten Somalia.